Versuch dich mal daran zu erinnern, wie oft du schon Weihnachten erlebt hast. Das wird nicht so schwer sein, wenn du weißt, wie alt du bist. Und ich hoffe, dass die meisten das wissen an diesem Abend, wie alt sie sind und wie oft sie Weihnachten erlebt haben. Das sind schon bei einigen ziemlich Male. Elise nickt 91 Mal schon, oder? Das 91. Mal Weihnachten zu feiern, das ist schon echt eine Sache. Bei anderen ist das unterschiedlich gelagert. Einige Kinder haben wir, für die ist das noch was richtig Spannendes und Neues. Bei einigen stellt sich so eine Routine ein. Meine Frage an dich. Kannst du dich an alle Geschenke, die du in diesen Jahren bekommen hast zu Weihnachten, kannst du dich an diese Geschenke erinnern? Versuch dich mal zu erinnern, was hast du so für Geschenke bekommen? Was waren so deine Highlights? Versuch das mal Revue passieren zu lassen. Ich habe selber bei mir gemerkt, das ist gar nicht so einfach, sich an diese besonderen Geschenke, über die man sich ja so freut, so Heiligabend, dass man sich irgendwie gar nicht so einfach daran erinnert. Also was waren deine Highlights? Und wenn du dich traust, dann sag mal kurz deinen Nachbarn, was war so das Weihnachtsgeschenk, woran du dich jetzt noch erinnerst? Kurze Austauschrunde. Okay, dankeschön. Vielen Dank. Was du beschreibst, ist etwas, was mir auch irgendwie deutlich geworden ist beim Nachdenken. Man erinnert sich an die Geschenke, die unsere Erwartungen übertreffen oder unsere Wünsche und Sehnsüchte widerspiegeln. An das letzte Jahr kann ich mich schon nicht erinnern. Vorletztes Jahr auch irgendwie nicht. Es ist irgendwie ein Dilemma. Wahrscheinlich werde ich mich auch nächstes Jahr nicht daran erinnern, was ich heute bekommen werde. Mal schauen. Ich habe euch mal ein Geschenk mitgebracht. Ist nicht ganz original verpackt, aber was hier drin ist, das habe ich als Kind oder Teenager bekommen. Und das war mein Highlight oder eins meiner Highlights, wo ich mich heute noch dran erinnere, dass ich das zu Weihnachten bekommen habe. Jetzt werden sich einige fragen, na, worüber freut sich der Pastor ganz besonders? Es war keine Studienbibel. Irgendwas Technisches. Und zwar war es das hier. Schaut mal, was das kann. Einige kennen das. Viele wahrscheinlich auch nicht. Also wenn ihr es nicht kennt, dann seid ihr entweder zu alt oder zu jung. Eine sogenannte PlayStation, und zwar die erste ihrer Art. Darüber habe ich mich tierisch gefreut. Ich war nie einer der Ersten, die solche Geräte haben konnte. Aber als ich sie hatte, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und ich habe dieses Ding sehr, sehr intensiv genutzt. Was interessant ist an solchen Geschenken, so sehr man sich auch darüber freut, als ich das rausgeholt habe aus dem Keller, habe ich irgendwie gedacht, wenn irgendjemand von euch dieses Jahr auf die Idee käme, mir so ein Teil unterm Baum zu legen, wir wären nicht die besten Freunde. Also damit gewinnst du heutzutage keinen Preis mehr. Ja, ich weiß nicht, wer so in meinem Teenage-Alter damals jetzt gerade ist. Ich würde mich eher über eine PlayStation 4 oder irgendwie sowas freuen heutzutage. Aber das nicht unbedingt. Und das hat mir irgendwie gezeigt, so sehr ich mich auch gern daran erinnere, aber der Wert dieses Geschenkes ist langfristig mindestens fragwürdig, wenn überhaupt hinfällig. Also das hat keinen langfristigen Wert irgendwie. Und ich habe so gedacht, warum schenken wir uns jedes Jahr lauter Geschenke? Ich denke, weil wir eigentlich den Wunsch haben, irgendwas, was Wertigkeit hat, festhalten zu können, greifen zu können. Das gehört mir, das ist meins und das gebe ich nicht mehr her. Das gehört jetzt zu mir. Und ich habe mich gefragt, wer wünscht sich kein Geschenk von Ewigkeitswert? Wer wünscht sich nicht so ein Geschenk, wo man weiß, ich brauche mein ganzes Leben bis zum 91. Lebensjahr kein weiteres Geschenk, wenn ich dieses Geschenk bekomme? Eigentlich ist es auch das, was wir gerne wollen, ein Geschenk ohne Verfallsdatum, mit uneingeschränkter Haltbarkeit. Warum ist das so, dass wir diesen Drang haben, diesen Wunsch nach etwas zu bekommen an Wertigkeit? Gottes Wort sagt, dass Gott uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das ist eine Art unendliche Sehnsucht, eine unendliche Sehnsucht und Verlangen nach etwas, was ich mir selbst nicht geben kann. Da hat Gott etwas in das Herz hineingelegt, Ewigkeit, und das ist jetzt in diesem Herzen und es muss gefüllt werden. Und daher kommt unsere Sehnsucht nach Dingen, nach Sachen. Dieser Umstand, dass wir so einen Ewigkeitsort haben im Herzen, der wird uns dann zum Glück, zum wahren Glück, wenn wir es mit Gottes Geschenken füllen lassen. Wenn wir Gottes Geschenke annehmen und sie hier platzieren in unserem Herzen, wenn wir sie dort aufbewahren, dann wird uns dieser Umstand, dass wir so einen, diese Ewigkeit in unserem Herzen tragen, wird dann ein Glück für uns. Aber diese Herzensewigkeit, die wir in uns tragen, wird uns nur leider dann zum Fluch, was uns zum Glück wurde, wenn wir es mit Gottes Geschenken füllen lassen, wird uns dann zum Fluch, wenn wir versuchen, unsere Sehnsüchte mit Dingen zu betäuben wie Geld, Macht, Sex, Drogen, Konsum und der ganze Kram, den du für dich selber noch auflisten kannst. In dem Augenblick wird das ein Fluch für uns, weil dieses ewige Fass in mir nicht gefüllt werden kann mit diesen Dingen, die ich da reinwerfen kann. Und das merken wir jedes Jahr unterm Weihnachtsbaum. So schön dieser Moment ist, er hält nicht so richtig an. Es hält nicht, was es vielleicht versprechen möchte. Aber das, und das ist unsere Botschaft, was Gott schenkt, das verliert nicht an Wert, sondern es hat Ewigkeitswert für den Beschenkten, weil es aus der Ewigkeit kommt. Nur was aus der Ewigkeit kommt, kann diese Ewigkeit in meinem Herzen auch erfüllen. Und diese Geschenke, die Gott einem gibt, die machen satt, zufrieden, geben Ruhe und auch Freude. Und das für ewig. Über das Ding hier freue ich mich nicht mehr. Ich freue mich nur noch über die blasse Erinnerung, die ich habe. Aber das Ding gibt mir keine Freude, die langfristig währt. Ein Freund von Jesus mit dem Namen Johannes, er hat ihn begleitet in seiner Zeit, als er hier auf Erden war, hat genau das erlebt. Und als er ein schon alt gewordener Mann war, hat er in seinem Brief, was wir im Neuen Testament lesen, hat er mitten in seinem Brief platziert folgenden Vers. Er schreibt dort an die Leute, die das lesen, seht doch! Also Aufmerksamkeit, ich unterbreche jetzt gerade, ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das lenken, sagt Johannes, was jetzt kommt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater im Himmel erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Seht doch, wie groß die Liebe des Vaters ist. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und er schiebt noch nach. Und wir sind es auch tatsächlich. Und was ich daran so liebe, ist, dass dieser alte Mann, der als Teenager, man vermutet, dass Johannes ungefähr 15 Jahre war, als er Jesus kennengelernt hatte, dass er als Teenager diese Liebe Gottes erfahren hat. Und jetzt ist er alt geworden. Und der berichtet von seinem Weihnachtsgeschenk. Nach so vielen Jahren. Und schreit uns förmlich an, ruft uns zu, posaunt es hinaus. Seht doch, welche Liebe Gott hat. Wir haben ein Privileg, Kind Gottes sein zu dürfen. Das ist das Geschenk, das Übergeschenk überhaupt. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Weihnachten zu tun, ein Kind Gottes zu sein? Ich möchte dir einige Verse aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem Galaterbrief. Und dann hoffe ich, kommst du auf die Idee. Paulus schreibt dort in wenigen Versen im Galaterbrief Folgendes. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz Gottes unterstellt. Und auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wir sollten zu Kindern Gottes werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Paulus beschreibt hier in wenigen Versen, was der ganze Zweck von Weihnachten war und immer noch ist. Du fragst dich jetzt vielleicht, ich würde jetzt gerne von Esel und von Ochs und von den Hirten hören. Nächstes Jahr vielleicht. Dieses Jahr konzentrieren wir uns auf den Zweck von Weihnachten. Und Paulus komprimiert das Ganze. Gott hat zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und was war der Zweck? Paulus beschreibt es hier, dass es um Kindschaft, um Sohnschaft und Tochterschaft geht. Dass Weihnachten Kinder produzieren soll sozusagen. Dass Weihnachten aus Menschen Kinder Gottes machen soll. Was sehen wir in unserem Text? Er sagt, Jesus wurde uns gleich. Er wurde ein Mensch, so wie du und ich. Er versetzte sich in unsere Lage und wurde von einer Frau geboren, so wie übrigens jeder von uns. Und er lebte unter den gleichen Gesetzmäßigkeiten, unter den gleichen Spielregeln Gottes wie jeder von uns. Das hat Jesus getan. Aber Jesus tat das nicht aus reiner Empathie, weil er aus der Ewigkeit uns angeschaut hat und hat gedacht, ach, ich möchte mich einfach mal solidarisch zeigen. Ich komme zur Welt und stehe mal neben denen und denen zu zeigen, ja, ich fühle mit dir, ich leide irgendwie mit dir. Deswegen hat Jesus das nicht getan. Das Neue Testament beschreibt uns, Jesus ist gekommen, um sich zu verausgaben, ja, um sich aufzuopfern für uns. Um uns, wie Paulus es sagt, frei zu kaufen. Jetzt magst du, ich hoffe, du bist noch da. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, Moment mal, freikaufen? Wovon? Ich wurde nie verkauft und ich fühle mich nicht irgendwie in Gefangenschaft, dass man für mich ein Lösegeld wie in einem Knast so, weißt du? Ich hab die Kaution bezahlt und du bist raus. Ich bin ein freier Mann. Ich bin eine freie Frau. Wovon soll ich bitte schön freigekauft werden? Die Bibel sagt, dass wir alle, ihr und auch Pastoren, dass wir alle gesündigt haben und gegen Gottes gutes Gesetz verstoßen haben. Und wir füllen die Ewigkeit im Herzen mit sehr fragwürdigen Dingen. Das ist unser Problem. Jeder von uns neigt dazu, die Ewigkeit im Herzen zu füllen mit sehr komischen Dingen. Gott spielt oft nur eine untergeordnete Rolle, wenn er überhaupt eine Rolle spielt in unserem Leben. Und dann kommt es dazu, dass wir Liebe, Annahme, Geborgenheit, Zufriedenheit, Sicherheit, Sinn, all diese Dinge, Grundbedürfnisse des Menschen, suchen wir an jeder Ecke. Aber wann fangen wir an, bei Gott nach diesen Dingen zu suchen? Und sie von Gott zu erbitten, der die Liebe in Person ist. Das Dilemma darin ist, dass wir ganz von alleine uns ganz freiwillig ein verdammungswürdiges Urteil verhängen und wir bewegen uns aus Gottes Perspektive in einer geistlichen Sklaverei, aus der wir nicht selber rauskommen, weil wir von einer vermeintlichen Hoffnung in die nächste Hoffnung laufen. Das wird mir Glück versprechen. Daran kann ich meine Hoffnung setzen. Hier drauf kann ich vertrauen. Das wird mein Lebensfundament. Diese Beziehung wird mir jetzt genau das geben, was ich wirklich brauche. Und die Träume verpuffen schneller, als wir schauen können. Und wir tappen von einer Ungerechtigkeit zur nächsten. Und das sieht Gott als eine Art Sklaverei an, in die wir uns selber freiwillig bewegen. Jetzt magst du vielleicht sagen, lieber Prediger da vorne, das ist ziemlich unerhört, was du hier machst. Was willst du mir sagen? Das ist ganz schön offensiv, was du hier gerade mit mir tust. Das mag sein, aber ich möchte dich bitten, wenn du jetzt erschrocken bist und empört, wenn das unerhört ist, was du jetzt gehört hast, dann bleib jetzt noch nicht stehen, denn das wirklich Unerhörte kommt erst jetzt. Das war noch eine leichte Nummer. Was wirklich empörungswürdig ist, kommt jetzt. Jesus ist derjenige, der die Konsequenzen und die Verantwortung für dein Handeln übernommen hat. Das ist ein Hohn. Das ist, wo wir immer empören müssen, wo wir sagen, das ist unerhört. Jesus kam, hat das gesehen und hat gesagt, nein, dem möchte ich ein Ende setzen. Ich möchte nicht, dass du diese Konsequenzen für dein Fehlverhalten, für deine geistliche Blindheit trägst. Ich komme und trage die Verantwortung für das, was du fabrizierst. Und das tut Jesus ganz alleine und ganz freiwillig. Für dich und für mich. Die Bibel kann, und deswegen finde ich schön, dass unsere Dekorateure das so gebaut haben, die Bibel kann Krippe und Kreuz nicht voneinander trennen. Jesus ist nicht gekommen, damit wir eine schöne weiße Weihnacht, ist sowieso hier nicht mehr, aber einfach ein schönes Feeling haben. Das ist zu billig. Das ist nett. Ich liebe Weihnachtsfeeling. Ich sage das jedes Jahr. Ich liebe das mit den Lichtern und so weiter. Aber, meine Lieben, das ist in ein paar Tagen vorbei. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche eine Befreiung aus diesem Teufelskreis, aus diesem Hamsterrad. Und dazu ist Jesus gekommen und er hat den Preis bezahlt. Aber das ist nicht alles. Jesus will uns nicht nur aus diesem Teufelskreis befreien, sondern er möchte nicht nur, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern Jesus hat zum Ziel, und das ist das große Geschenk von Weihnachten, er möchte uns zu Söhnen und Töchtern Gottes machen. Meine Lieben, das ist der Zweck von Weihnachten. Wenn du heute hierher gekommen bist und fragst dich, warum mache ich das alles hier? Was soll dieser ganze Kram? Was soll das mit Jesus? Gott will dich beschenken. Nicht mit einer PlayStation 1, sondern er will dich zu einem Sohn Gottes machen. Er möchte dich zu einer Tochter Gottes machen. Er möchte dich in seine Familie aufnehmen, weil aus seiner Perspektive bist du gerade ein verwaistes Kind. Und er möchte es heimholen. Er möchte es zurück an sein Herz holen. Und er möchte uns zeigen, wie lieb er uns hat. Dass er bereit ist, das Kostbarste, was er hatte, zu geben für uns. Der Engel ist umgekippt. Ja, es heißt in der Bibel, dass die Engel gerne dieses Geheimnis entdecken würden, was wir an Beziehungen mit Gott erleben können. Da, so sagt es die Bibel, selbst die Engel, danke für diesen Hinweis, selbst die Engel kommen nicht in eine so enge, vertraute Gemeinschaft wie jemand, der zu einem Kind Gottes wird. Die Bibel beschreibt ja, gebraucht ja ein Wort, wenn es von unserer Sohnschaft oder Tochterschaft schreibt, was man mit Adoption gleichsetzen kann. Gott adoptiert uns in unsere Familie. Und eins ist interessant, in der Zeit, wo das hier geschrieben wurde, wurden durchaus auch Kinder adoptiert. Aber nicht so, wie wir das meinen. In der Regel wurden in der Antike keine Säuglinge adoptiert, sondern junge Männer. Also ein bisschen jünger als ich. So Hendrik-Nico-Alter. So. Also junge Männer wurden adoptiert in ihre Familie. Man hat nämlich als, und in der Regel nur Wohlstandsfamilien, also die richtig reich waren, die Schotter hatten, die haben sich nach jungen Erwachsenen, jungen Männern insbesondere, haben sie Ausschau gehalten, um passende Repräsentanten für ihre Familie zu finden und auch würdige Nachfolger ihres Businesses, wenn man es so möchte, dem sie auch das Erbe weitergeben können. Und wenn ich so einen Säugling adoptiere, da weiß ich ja nicht, was am Ende bei rumkommt. Aber wenn ich so einen schmucken jungen Mann sehe und sehe, ja, der passt in meine Familie, der ist würdig, der passt zu unserem sozialen Stand, den adoptiere ich in meine Familie und der wird mich so repräsentieren, so wie ich es gerne haben wollte. Und manch einer tut das heutzutage auch bei Säuglingen, dass man versucht herauszufinden, was ist so die Herkunft? Was ist der soziale Hintergrund? Was ist wohl möglich, der Intellekt? Sind hier sportliche Qualitäten zu erwarten? Wie sind die äußerlichen Merkmale? Und dann sagt man, der oder die passt zu uns. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn Gott adoptiert, dann adoptiert er immer nur unwürdige Repräsentanten. Er erwählt Erben in seiner Familie, die nicht in das Familienbild passen. Niemand von uns passt. Denn Gott liebt die Liebensunwürdigen. Gott liebt ohne Vorbedingung. Und Jesus will, dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen, die so vertraut ist, wie er sie selber zu seinem Vater im Himmel gelebt hat. Das ist sein Ziel. Deswegen sagt Paulus dieses komische Wort: Wenn wir Kinder Gottes werden, dann betet der Heilige Geist in uns Abba, Vater. Abba ist ein aramäisches Wort, was so viel bedeutet wie ungefähr so wie Papa. Eine sehr vertraute, intime Art und Weise, den Vater anzusprechen. Papa. Und im Alten Testament wurde Gott nie so angesprochen. Aber Jesus, wenn er gebetet hat, hat er immer so gebetet. Er hat zu seinem Vater immer, Papa, wir sind vertraut. Unsere Beziehung ist eng. Wir haben eine Freundschaft, wir haben eine Partnerschaft miteinander. Und Weihnachten ist dazu da, dass wir in diese Beziehungsebene kommen, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat, dass wir auch in diese vertraute Beziehung zu unserem Vater im Himmel kommen können. Es ist so, als wenn Jesus uns hier zuruft, ihr könnt die gleiche Beziehung zu Gott haben, so wie ich. Gott kann euer Vater sein und ihr könnt ihn auch so herzlich und innig anrufen, so wie ich es tat. Ich komme zum Schluss. Es gibt nur eine Voraussetzung. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, in diese vertraute, versöhnte Vater-Kind-Beziehung zu Gott zu kommen. Und Paulus verrät sie in dem gleichen Buch. Und zwar sagt er, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Weil ihr glaubt. Weil ihr euer Vertrauen nicht mehr auf alle anderen Dinge setzt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und tolle Geschenke. Ja, aber das ist nicht meine Hoffnung. Das ist nicht mein Vertrauen. Das ist nicht meine Weihnachtsfreude. Meine Weihnachtsfreude ist Jesus Christus. Und das ist meine Hoffnung. Das ist mein Vertrauen im Leben und im Sterben. Und darum kehrt Weihnachten in mein Herz ein. Und das ist nicht Jingle Bells. Sondern Gott selber nimmt Wohnung in mir, schenkt mir ewiges Leben und eine versöhnte und innige Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Und er nennt mich Sohn und nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Die einzige Voraussetzung ist, setz dein Vertrauen in Jesus. Glaube an Jesus, folge ihm nach. Glaube ist die Voraussetzung. Keine Taufe, keine Konfirmation, kein Ritual, keine gläubige Großmutter, die für dich betet, keine Jubiläumsausgabe der Lutherbibel im Schrank, keine Priesterweihe, keine guten Taten, die du bringen könntest, auch keine Kirchenmitgliedschaft. Aber allen, die an Jesus Christus glauben und sich ihm anvertrauen, gibt Gott das Privileg, Kinder Gottes zu werden. Amen.